Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Die Einquartierung. Eine Zeitzeugin berichtet über ihre Erfahrung mit sowjetischen Soldaten im Dezember 1946. Marie Telos ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und gilt als Pionierin der sozialen Arbeit. In diesem den Nachdenkseiten exklusiv vorliegenden, berührenden autobiografischen Stück beschreibt sie in einer einfühlsamen und zugleich ungeschönten Sprache ihre Erlebnisse mit sowjetischen Soldaten nach der wie damals üblich erfolgten Einquartierung im Haus ihrer Familie ab Dezember 1946. Die Einquartierung. Im Dezember 1946 kamen der Bürgermeister und der Kommandant der sowjetischen Soldaten in Wünsdorf und eröffneten unserer Mutter, dass an der Brücke ein Kontrollposten eingerichtet würde und dass sowjetische Soldaten bei uns einquartiert würden. Warum bei uns? In den Häusern davor hatten die Frauen die sowjetische Uniform erkannt und in ihrer Angst nicht geöffnet. Die Wohnstube wurde beschlagnahmt. 3 Bettstellen samt Auflagen und grauen Wolldecken wurden vom Schleusenhotel gebracht und unsere Mutter angewiesen, für die Soldaten zu kochen. Luxus wurde nicht verlangt. Die jungen Kerle wuschen sich am Kanal. Womit und ob sie sich überhaupt abtrockneten, blieb uns unbekannt. Unsere Toilette benutzten sie auch nicht, sondern gingen in das dicht am Haus gelegene Waldstück. Die Kinder spielten dort gelegentlich und wir sammelten zur entsprechenden Zeit dort Kienäpfel. Aber niemals gab es dort eine Verschmutzung. Vielleicht hatten die Soldaten außer ihrem Gewehr, dem starken Messer und ihrem Essbesteck auch noch einen kleinen Handspaten und gingen als sogenannte Spatengänger in den Wald. Alles ergab sich ganz friedlich. Meine Eltern wurden Vater und Mutter genannt, wir Kinder, wenn überhaupt angesprochen, mit unseren Vornamen, ein wenig ihrer Sprache angepasst. So war ich Maruschka. Meinetwegen waren unsere Eltern wohl anfangs besorgt. Ich war 15 Jahre alt und wir hatten ja in den letzten Kriegstagen gehört und gelesen, was die Menschen Schreckliches erlebt hatten, als die sowjetischen Truppen über die Grenze auf deutsches Gebiet kamen. Und das waren keine Goebbels-Lügen. Stalin hatten, so erfuhren wir später, den Truppen ausdrücklich erlaubt, dass sie sich nun rächen könnten für alles, was ihnen und ihren Familien passiert war. Es waren die Soldaten, die bei der Rückeroberung ihres Landes Schlimmes vorgefunden hatten. Angerichtet durch die Waffen-SS und durch die gegen das Völkerrecht dazu kommandierten Soldaten. Und sie hatten sich gerächt und die Frauen nicht verschont. Dann hatte eine Warnung Stalin erreicht, so erfuhren wir später, dass damit das Ansehen des Kommunismus leiden würde. Und so kamen dann die Soldaten aus anderen, vom Krieg nicht geschädigten Gebieten. Alle wurden sehr hart gehalten und einfache Soldaten durften die Kasernen kaum verlassen. Für unsere Einquartierung hatte man vielleicht sogar Soldaten mit guten Manieren ausgesucht. Jedenfalls ist mir nie jemand von ihnen zu nahe getreten. Als ich ein paar russische Worte gelernt hatte, verstand ich, das ist die Tochter der Hausfrau. Das sagten sie, wenn jemand vom Wachposten in Teltow zu Besuch kam und versuchte, mit mir ein bisschen zu shakern, wenn ich am Posten vorbei zur Brücke ging. So gut also hatten sie die Sitten ihrer Dörfer für ein gutes Zusammenleben verinnerlicht, dass sie sich auch in weiter Ferne noch davon leiten ließen. Unsere Mutter musste also für sie kochen. Das war zusätzliche Arbeit. Belastender war, dass sie die Lebensmittel genau einteilen und dafür sorgen musste, dass nichts verdarb. Sie rechnete einmal aus, dass die Mengen ebenso knapp bemessen waren wie unsere auf den Karten. Zum Problem wurde es, wenn das sogenannte Produktenauto nicht pünktlich kam. Als es einmal einige Tage überfällig war, kamen die Soldaten mit einem Beutel Kartoffeln. Sie hatten ihn an ihrer Postenstelle einem Mann abgenommen. Meine Mutter hoffte, dass sie dem Mann auch noch Kartoffeln gelassen hatten, damit seine Familie nicht hungern musste. Sie bekamen nur einfache Sachen, die unserer Mutter in Verwahrung und Verantwortung bekam. Kartoffeln, Sauerkraut und etwas Fleisch. Dazu kam etwas derbes Brot und ein bisschen Speck, die Soldaten im Zimmer behielten, im Sommer in der kalten Ofenröhre, im Winter auf dem Fensterbrett. Einmal in dieser ganzen Zeit kam ein Offizier, um zu sehen, wie es in der Küche zuging. Er war zufrieden, dass alles von unseren Lebensmitteln getrennt verwahrt wurde und dass mit dem bisschen Fleisch alles in Ordnung war. Unsere Mutter hatte es in einem Steintopf mit viel Salz, das es in der Not doch fast immer gab, verwahrt und den Topf mit einem Teller zugedeckt. Sie war sehr erleichtert, dass er nichts zu bemängeln fand und später immer froh, dass er nicht wiederkam. Wir waren erstaunt, dass fast alle ein bisschen Deutsch konnten. Der erste war Mischa, ein Waisenjunge aus einem Kinderheim in Sibirien. Seine Grammatik war schlecht, aber er wusste viele Wörter und er konnte sich verständlich machen, auch über die dringlichsten Themen hinaus. Er erzählte einmal, in Sibir alles selber machen, auch Material. Und zeigte dazu seinen Jackenärmel und bewegte den Stoff. Dick wie Brett. Als es kalt wurde, sprachen zwei Soldaten meinen Vater an. Vater, hast du Säcke? Mein Vater bejahte und holte aus dem Keller zwei oder drei alte Säcke, die schon für vieles hatten herhalten müssen. Nein, sagten sie und machten die Bewegung des Sägens. Sie brauchten also eine Säge. Tatsächlich hatten wir eine Schrotsäge. Damit gingen sie in den Wald und kamen mit einer Akazie zurück, sägten sie zu Kloben und kriegten sie so weit klein, dass die Stücke ins Ofenloch passten. Wir konnten nur staunen, dass sie so viele Wörter wussten. Die Hauptkontaktperson war unsere Mutter. Sie war ja immer zu Hause und erfuhr so manches von Familien und Nöten, eben weil sie diesen so jungen Männern wie eine Ersatzmutter erschien. Sehr oft kamen sie in die Küche, um ein paar Worte zu erzählen, bevor sie wieder zurück in unser Wohnzimmer gingen. So erzählte auch Nikolai. Er war nicht mit der Armee nach Deutschland gekommen, sondern als junge Arbeitskraft für Deutschland verpflichtet worden. Ich hörte einmal von einem deutschen Kriegsteilnehmer, dass unsere Soldaten in der Ukraine teilweise jubelnd begrüßt wurden, weil die Menschen dort von den Deutschen die Befreiung von der Sowjetmacht erhofften. Diese Täuschung dauerte allerdings nur ganz kurz. Und konnten Deutsche anfangs leicht junge Männer zur Arbeit für Deutschland anwerben, so wurden diese später aus den Wohnungen oder von der Straße weg mit Gewaltdienst verpflichtet. Vermutlich gehörte Nikolai zu den Freiwilligen. Als die sowjetischen Truppen siegten, hatte sich Nikolai sofort bei der Truppe gemeldet und wurde sogleich übernommen und eingekleidet. Als es dann einen Briefverkehr für die Soldaten gab und Nikolais Mutter erfuhr, dass er noch lebte, erfuhr er, wie sie sich nach ihm sehnte und hoffte, ihn noch einmal zu sehen. So bat er seinen Offizier mehrfach um Urlaub. Schließlich sagte der ihm, es wäre jetzt ganz ungünstig, in Urlaub zu fahren, denn ihre Armee, oder wie der Truppenteil nun hieß, würde demnächst aus dem Militär entlassen und könnte dann nach Hause fahren. Wer aber dann nicht zur Stelle wäre, der müsse aus dem Urlaub zurückkommen und dann weiter in Deutschland Dienst tun und vielleicht sehr lange auf die Entlassung aus dem Militär warten. So verzichtete Nikolai hoffnungsvoll auf ein offizielles Urlaubsgesuch und wartete. Aber im Sommer 1948 bestand der Wachtposten immer noch und wir erfuhren, dass von Entlassung keine Rede war. Später, zur Zeit Chruschtschows, erfuhren wir, dass Stalin solche ehemals Dienstverpflichteten bei der Heimkehr als Vaterlandsverräter einstufte und Kriegsgefangene, die in Deutschland tatsächlich überlebt hatten, als Feiglinge und Deserteure, sie alle kamen ins Arbeitslager. So erklärten wir uns nachträglich, dass der Offizier eine Lügengeschichte erzählt hatte, um Nikolai vor solchem Schicksal zu bewahren. Offiziere durften in Urlaub fahren. Und so hatte dieser wohl gehört, was mit den sogenannten Heimkehrern geschah, was vermutlich auch in der Sowjetunion bekannt war, aber nicht ins ferne Deutschland gelangte. Dass die Wachsoldaten von Zeit zu Zeit durch neue ersetzt wurden, geschah wohl, damit sie in dieser Freiheit nicht zu heimisch würden. Die Wechsel geschahen nach unterschiedlich langen Zeiten und immer unerwartet. Das Produktenauto brachte die Neuen mit. Zwei lösten sofort die Männer auf Wache ab und diese wurden zur Wohnung mitgenommen. Die Neuen wurden kurz eingeführt und die nun Abgelösten kamen in die Küche, um sich je nach Tageszeit und Wochentag von unserer Mutter oder von uns allen zu verabschieden. Alle waren traurig oder ärgerlich, dass sie aus diesem einfachen Wachdienst, dem lockeren Tagesablauf, dem Wald, dem Kanal und von freundlichen Menschen wieder in die Kasernenstränge zurück mussten. Einer von diesen Wechseln ist uns besonders in Erinnerung geblieben. Da waren bei uns nun vier sehr junge Soldaten. Der zuständige Offizier war beim Teltower Posten stationiert, wo die Straßen samt damals betriebener Straßenbahnlinie zur Westberliner Grenze führten. Er ließ sich nur sehr selten sehen. Die Männer waren oft still, etwas scheu, hatten vermutlich alle Heimweh. Unsere Mutter machte einem von ihnen eine sehr große Freude, als sie ihm spontan anbot, dass er unsere jüngste Schwester auf den Schoß nehmen dürfte. Sie verstand nicht, was er meinte, nur, dass es da bei ihnen zu Hause wohl auch so ein kleines Kind gab, vielleicht eine Schwester. Um Vater zu sein, erschien er noch zu jung. Auch diese Soldaten hofften auf einige Monate Wachdienst bei uns an der Schleuse. Und dann kamen zum einzigen Mal die Neuen schon nach 4 Wochen. Die Enttäuschung, ja der Schmerz, fast noch kindlich, war so groß, dass unsere Mutter wegen des Lärms ohne zu klopfen in ihr Zimmer ging. Nur gut, dass bei den Neuen kein Offizier war. Einer hatte sich in der Wut die Schulterstücke von der Uniformbluse gerissen und trampelte darauf herum. Bis die Neuen von einem kurzen Erkundungsgang zurück und ins Zimmer kamen, hatten sie sich äußerlich so weit in der Gewalt, dass sie keinen Anstoß erregten, berichtete mitleidig uns unsere Mutter. Gegen Ende des Sommers gab es von der Kommandantur die Anweisung, dass deutsche und sowjetische Armeeangehörige nicht mehr in einem Haushalt zusammenleben durften. Nicht die Soldaten, sondern wir mussten ausziehen. Da war es ein Glück, dass der Umzug ohne lange Behördenaktion möglich war, eine Wohnung in der Siedlung war frei und die TAG, also die Teltow-Kanal-Aktiengesellschaft, veranlasste, dass die vorhandenen Männer beim Umzug halfen. Was für eine Qual und Aufregung wäre es geworden, eine andere Wohnung in Kleinmannchow zu finden und obendrein in dieser Zeit ein Transportfahrzeug. Ein weiteres Glück bestand darin, dass der Offizier diese Wache gestattete, dass wir alles mitnehmen durften, was uns gehörte, und die Soldaten im fast leeren Haus blieben. Die Bettstellen waren ja vom Schleusenhotel geborgt und blieben. Von uns bat der Offizier sich den großen Kochtopf und das nötige Geschirr aus. Unsere Mutter überließ ihm das gerne, sie war froh, dass wir so gut dabei wegkamen, und so musste dann ein Soldat das Kochen übernehmen. Sehr freundlich und vollkommen unerwartet kam der Offizier anlässlich der nächsten Wachablösung, auch seiner eigenen, und brachte das Geschirr zurück. Wir sollten es erst einmal nehmen, er würde der neuen Wache sagen, sie könnten es bei uns ausleihen. So wüssten die Soldaten, woher es kam, und würden es beim Abzug zurückbringen. So viel Freundlichkeit war in seinen Dienstanweisungen bestimmt nicht vorgesehen. So ergab es sich, dass wir noch einige Monate eine flüchtige Verbindung zu den neuen Wachen hatten, bis neue Standorte wichtiger wurden. Und wo andere Menschen Zittern oder Herzklopfen beim Anblick sowjetischer Uniformen bekamen, weil sie bei Kriegsende so Böses erlebt hatten, da hatten wir freundliche Erinnerungen und den Gewinn, dass wir in den ehemaligen Feinden die Menschen sehen konnten. Ein Hinweis der Redaktion. Bei dem Namen Marie Telos handelt es sich um ein Pseudonym. Die Autorin wollte mit Rücksicht auf ihre Familie den Klarnamen nicht nennen. Der Redaktion ist der reale Name aber bekannt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.